Hallo und herzlich willkommen bei Messer, Gabel, Schere, Klick, dem Elternpodcast für kompetente Familien im Netz. Das Projekt ist gefördert durch die Sächsische Landesmedienanstalt.
Genau. Wir starten mit der heutigen Folge unseres Podcasts. Für euch sind wieder am Mikrofon Markus und Bruno. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema In-App-Käufe. Bruno, was sind In-App-Käufe eigentlich?
Also erstmal hallo, auch von mir. In-App-Einkäufe sind nach meiner Definition, es gibt ganz viele Definitionen dazu, wie man das zu verstehen hat, der Einkauf von digitalen Artikeln oder digitalen Gütern innerhalb eines Programms. Gegensatz dazu wäre, nur damit man mal weiß, was es auch noch für Möglichkeiten gäbe, wenn ich mir digitale Artikel, also Programme kaufe in einem Store, wie man heute sagt, oder in einem digitalen Softwarehandel oder in einer Vertriebsplattform oder wenn ich auch in ein Geschäft gehe und ich kaufe mir einfach einen richtigen physischen Datenträger. Das wäre so der Gegensatz dazu. Also alles außerhalb von einem Programm oder um das Programm sich selbst anzuschaffen. Und das andere ist, ich möchte gerne digitale Güter innerhalb eines Programms haben. Also ich will das nicht nur eingrenzen hierbei auf Spiele, sondern es soll auch richtig Anwendungssoftware, Profisoftware mitgedacht sein, weil das ein Trend ist, der in der Softwarebranche allgemein auftritt in den letzten Jahrzehnten. Also es ist eine Entwicklung hier ganz klar erkennbar, besonders natürlich mit Aufkommen des Internets und Veränderung von Betriebsplattformen. Aber das Wichtige ist erstmal für den Zuhörer, dass er weiß, es geht hier um den Kauf von digitalen Artikeln innerhalb von einem Programm oder innerhalb eines Spiels.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Ganz viel passiert das ja in Spiele-Apps, zum Beispiel auf dem Handy. Das heißt, da werden, wenn unsere Kinder spielend unterwegs sind, Kaufangebote ihnen präsentiert und sie entscheiden dann innerhalb der App, ob sie das kaufen, ob sie das brauchen oder nicht.
Genau.
Und sind ständig mit diesen Entscheidungen konfrontiert.
Ja. Ein Großteil der, also natürlich, wenn wir jetzt hier drauf über In-App-Käufe reden, dann werden die meisten denken erstmal an ihr Smartphone, an das Smartphone des Kindes und über den Play Store, der da mit drauf ist, oder den App Store, das eine von Android und von Google und das andere von iOS und von Apple. Und das sind nun mal die größten Vertriebsplattformen, die es mit gibt, neben denen auf dem PC. Aber das, was halt immer verfügbar ist, ist das, was du als Gerät immer dabei hast. Und das ist ja heute das Smartphone. Viele vergessen immer, dass ihr Smartphone ja auch nichts weiter ist als ein mobiler Kleinstcomputer. Und heute sind diese mobilen Kleinstcomputer permanent mit dem Internet verbunden. Ich habe permanent Zugriff auf digitale Inhalte, die mir Dritte von außerhalb anbieten können. Und für Kinder gilt das genauso. Die werden jeden Tag überschwemmt mit neuen Angeboten, mit neuen Spielen. Jeden Tag kommen tausende neue Apps raus, die im App Store sich von unten nach oben durcharbeiten. Es gibt Trends von bestimmten Spielen. Also ich selber als Gamer, ich versuche da auch noch hinterherzukommen und da einen Überblick zu behalten, aber das ist fast vollkommen ausgeschlossen, da noch alles auszuprobieren. Also nicht fast ausgeschlossen, ist ausgeschlossen. Ja. Deswegen sind wir natürlich viel angewiesen auf das, was einen die verschiedenen App-Stores vorschlagen, was man als nächstes ausprobieren könnte. Es gibt teilweise Funktionen, also um mal rauszugehen aus dem Google Play Store wie beim Epic Store, da wird dir sogar vorgeschlagen als Funktion, das ist dein nächstes Lieblingsspiel. Und bei Google Stadia gibt es auch, das ist dein nächstes Lieblingsspiel. Und dann läuft so eine Slot-Machine durch und dann bing, bing. Und dann, das probiere ich jetzt aus. Okay. Und bei Kindern ist natürlich der Handlungsdruck dann noch viel, viel größer. Ja, wenn dir eine App vorgeschlagen wird und deine Peer Group, also deine Freunde und Bekannten, die spielen ein bestimmtes Spiel, dann wirst du das installieren und mal ausprobieren. Und dann kommen wir in diesen Bereich rein der In-App-Käufe. Weil wir müssen uns ja immer fragen, warum bietet der mir gegenüber dieses Produkt, das so ausgefeilt ist, das so toll programmiert ist, kostenlos an? Ist das kostenlos?
Genau, damit sind wir ja bei dem Geschäftsmodell Free-to-Play-Spiele. Mhm. Das heißt, dass die App an sich ist erstmal kostenlos runterzuladen aus dem Play Store oder aus dem jeweiligen Store, abhängig davon, was man für ein Gerät hat. Und dann kommen die versteckten Kosten sozusagen erst durch die Hintertür. Sehe ich das denn, so eine App in dem jeweiligen Store an, was da für In-App-Käufe drinstecken oder wo finde ich da Informationen dazu?
Also man kann das sehen, wenn man weiß, wo man schaut. Als erstes prangt dich an, erstmal ganz groß ein Bild, um dich anzuteasern, um dich so anzutriggern, um dir erstmal einen Geschmack drauf zu machen, was der eventuelle Spielinhalt sein könnte. Das Bild selber muss aber nicht deckungsgleich sein mit dem Spiel selbst, weil das soll dich ja verführen, das Bild. Das ist wie ein Plakat, ist das. Daneben steht der Spielname, ja, damit du weißt, aha, das ist auch die richtige App. Darüber steht oder darunter steht dann der Spielehersteller. Das hat auch schon einen Werbeeffekt. Wenn jemand, so eine Spielefirma, immer wieder gute Spiele rausbringt, die gerne gespielt werden, dann kann ich davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, mit einer Erwartungshaltung, dass das nächste Spiel von denen auch interessant ist. Kinder schauen da aber nicht drauf. Die schauen nicht auf den Spieleherstellernamen. Also ich merke das immer wieder bei unseren Angeboten, beim Kinderschutzbund, wenn ich da eingehe auf Spielehersteller. Mobile Games, die sind nicht so bekannt, die Hersteller. Die großen Titel auf Konsolen und PCs schon eher. Das hat man schon mal irgendwie gehört. Bei Mobile Games nicht so. Wieder zurück zum App Store. Und unter dem, zumindest im Google Play Store, da steht dann da, wenn es über Werbung oder In-App-Käufe finanziert wird. Also so fair, in Anführungszeichen, ist man inzwischen, dass man das da drunter sehen kann. Es ist auch nicht weit optisch getrennt. Also man kann das schon sehen gleich, ne? Und dann daneben steht auch sogar noch die Altersfreigabe in Form von jeweiligen Land. Bei uns ist es die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, Abkürzung USK, und dahinter ein Altersindex. Ja. Also das geht dann von 0 zu 6, 12, 16, 18. Und das soll mehr ein Gefährdungsrisiko mehr darstellen. Das macht es Eltern leichter, den Play Store so einzustellen, dass dann die Kinder auch wirklich nur die Apps benutzen, die für ihre jeweilige Altersklasse gedacht sind. In Deutschland sind die aber ziemlich weit auseinander gestaffelt. Das heißt, 6 zu 12 ist schon ein ziemlich großer Sprung, der da gemacht wird, auch von Entwicklung von Kindern. Aber in Deutschland sind halt die Sprünge da ziemlich groß. Um zu sehen, wie viel das mich jetzt im Spiel wirklich kostet, weil das Spiel erstens mal selbst ist ja kostenlos, es steht ja nur da installieren. Ich kann es einfach kostenlos installieren. Ansonsten würde ein Preis dastehen. Also wenn ich für das Spiel bereits einen Preis bezahlen muss, nur für die App, steht dann ein Preis auf dieser Schaltfläche. Wenn da steht installieren, installiere ich es. Wenn ich aber schon vorher wissen will, wie viel die Artikel kosten im Detail, dann habe ich darunter noch ein kleines beschreibendes Feld mit einem Pfeil. Der zeigt dann an, dass ich noch mehr lesen kann. Also klicke ich auf das beschreibende Feld, dann öffnet sich ein, das nennt man Overlay, also nochmal eine überliegende Schrift. Dort scrolle ich ganz nach unten und ganz unten, da steht dann da, wie viel die Artikel in diesem Spiel oder in diesem Programm minimal und maximal kosten. Das geht dann also los bei 50 Cent oder weniger sogar bis zu mehreren 100 Euro. Das ist natürlich dann...
Das ist ja schon eine ganz schöne Preisspanne, ne?
Das ist eine Preisspanne, ja.
Da sind wir ja beim Thema Mikrotransaktionen angekommen. Mhm. Was ist denn eine Mikrotransaktion und was ist der Unterschied dann zu einer Zahlung von mehreren 100 Euro?
Ja, am liebsten würde ich dich jetzt fragen, was du denkst, was denn eine Mikrotransaktion als maximale Summe hätte. Aber ich glaube, das Spiel haben wir schon gemacht.
Genau, da hat man schon mal drüber geredet. Ich glaube, ich habe damals auch 5 Euro gesagt.
Ja, und das ist so die Übereinkunft, die man jetzt so ungefähr getroffen hat im Internet auch. Das ist so das Gefühl, was man hat für eine Mikrotransaktion. Also eine maximale Ausgabe bis 5 Euro. Das ist alles so ein Taschengeldsegment ist das. Ja. Und alles, was darüber geht, beschreibt man dann als Makrotransaktion. Also ich würde mich nicht drauf festnageln lassen, aber das ist so, was man allgemein sagt, was eine Mikrotransaktion und was darüber ist, eine Makrotransaktion ist. Also ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass 50 Euro oder 300 Euro oder 400 Euro oder bei FIFA das Maximalpack 1000 Euro, dass das eine Makrotransaktion ist. Das ist dann eine Menge Geld. Ja, das hat nichts mehr mit Mikro zu tun. Ja, und die nur mal so als Seiteninformation, 20% des Umsatzes von denen machen Mikrotransaktionen aus. Also diese Kleinstbeträge bis 5 Euro. Das ist schon wichtig. Also dieses Segment. Das ist aber genauso wie, also ich weiß nicht, ob wir dann darauf nochmal eingehen, wie wenn du jetzt bei H&M solche Kleinstprodukte hast, damit Kinder, wenn sie einkaufen gehen, dort auch ihr Taschengeld ausgeben können. Aber eben als Bargeld natürlich. Hier musst du ja fragen, wo kommen die denn das Geld her? Wie kommt denn das überhaupt auf das Konto drauf, damit ich mir das kaufen kann? warum haben die dann erstmal ursprünglich das Interesse, die überhaupt das Geld abzunehmen? Genau. Das muss man ja nochmal voranstellen, eigentlich nämlich die Frage, wieso gibt es denn diese Mikrotransaktionen? Warum denn überhaupt einen Preis für eine App verlangen, für ein Programm? Ich meine, viele gibt es ja auch schon, viele Jahre. Ich meine, warum muss ich denn überhaupt dafür, warum gibt es eine Community, eine Gemeinschaft, die ihre Programme sogar kostenlos anbieten, die qualitativ hochwertig sind und gepflegt werden. Und dann gibt es aber eine andere Gruppe, die wollen Geld haben. Das ist für mich doch nicht richtig durchsichtig zu wissen, warum kostet einmal eine App Geld und warum kostet die einmal nicht? Und wie finanzieren die das, wenn es für einmal kostenlos ist? Also das muss ich mir ja fragen. Ne? Ich muss ja fragen, warum oder wie finanziert denn der Gegenüber dieses Produkt?
Genau, da kann ich vielleicht mal in die Bresche springen. Ich bin ja eigentlich Diplom-Informatiker und Softwareentwickler, auch wenn ich jetzt hauptsächlich als Medienpädagoge und Projektkoordinator fürs Mediennetzwerk arbeite. Aber ich habe quasi nach dem Studium erstmal war ich selbstständig und habe selber Software entwickelt. Zwar auf der Grundlage von Open-Source-Standards und habe quasi für Kunden Spezialanpassungen von dieser Software gemacht, so wie die sich das gewünscht haben, und habe eben die Sachen eingerichtet und habe damit mein Geld verdient. Von daher kann man schon auch mit von Open-Source-Software leben. Aber für mich ist ja der hauptsächliche Unterschied auch, dass es eben Menschen gibt, die Fähigkeit haben, in meinen Quellcode reinzugucken. Mhm. Na, das kann nie jeder Endverbraucher, aber jeder Programmierer mit einem bestimmten Skillset kann sich so ein Programm angucken und kann gucken, was das macht. Mhm. Wo das überall Daten hinschickt und was das da im Hintergrund noch für komische Sachen macht. Mhm. Das ist für mich der Hauptunterschied zwischen herkömmlicher Programmierarbeit und Open Source. Und natürlich, also ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn ich da viel Manpower sozusagen reinbutter, und wenn wir uns angucken, was gerade auch Spiele, was da heutzutage auch für Entwicklungskosten drinstecken, ne? Das schmeißt ja die Kosten von Filmproduktionen stellt das ja mittlerweile schon weit in den Schatten.
Ja, ja.
Da werden also Millionen ausgegeben für die Produktion eines solchen Spieles. Dass die Firmen da auch irgendwie Geld damit verdienen wollen, macht schon Sinn, finde ich. Also das ist verständlich, aber das über diese Hintertür der In-App-Käufe zu machen, zu sagen, obwohl wir ein Spiel entwickelt haben, wollen wir das erstmal kostenlos anbieten, aber ihr könnt dann drin Geld ausgeben, wäre ja auch noch eine faire Sache, solange er das sozusagen nicht den Spielecharakter beschneidet. Mhm. Na, problematisch an dieser Entwicklung finde ich dann eben, dass es sowas gibt wie manche nennen das diese Dark Patterns, also so dunkle Muster, bewusst eingebaute Mechanismen, die das eigentlich hervorrufen, dass es eben zu Kaufentscheidungen kommt. Das finde ich schon ziemlich hinterhältig eigentlich.
Ja.
Wie siehst du das?
Also ich mal zurückgehen zum Anfang von dem, was du gerade erzählt hast. Natürlich muss professionelle Software und die Arbeit, die mit drin steckt, die muss entlohnt werden. Du kannst nicht von Luft und Liebe allein leben. Das geht nicht. Und wenn du dir große Produktionen ansiehst, im Stile von einem Call of Duty, von einem Grand Theft Auto, von einem Ori, von Adventures, wo viele mit reinsprechen, auch alleine die Vertonung und die Motion-Capture-Verfahren, das sind so viele 100 Leute, die an solchen Produktionen mitwirken, und das ist so teuer, und das geht teilweise über 3-5 Jahre. Einige Spiele waren 8 Jahre in Produktion oder noch länger. das funktioniert nicht, dass man das kostenlos anbieten kann. Das geht nicht. Also es muss eine Gegenfinanzierung, eine Refinanzierung muss stattfinden. Die Frage ist, wie machst du das? Ja, und jetzt auf diese Dark Patterns einzugehen, also es geht dann so weit, dass das schon unethisch sein kann und dass hier auch eine Jugendgefährdung eintreten kann, von Entwicklungsbeeinträchtigung bis zu einer Jugendgefährdung kann hier eintreten für junge Menschen, und da muss man natürlich dann schon genauer hinsehen. Und da kann man Eltern nur raten, dass die sich mit der Software, die ihre Kinder benutzen, auf jeden Fall auch auseinandersetzen und die sich genau ansehen. Weil allein auch schon einfache Spiele, die installiert werden, die auf den ersten Blick überhaupt, also die sind knuddelig. Die haben schöne Grafiken, einfache Spielprinzipien. Man hört ab und zu hier ein Boing und ein Ping. Und vielleicht gibt es sogar noch einen Sprachchat. Und das sieht auf den ersten Blick erstmal alles sehr, sehr kinderfreundlich aus. Auch allein durch diese einfachen, bunten Grafiken. Aber wenn man dann genau hinschaut auf die Bedienoberflächen, das, was du eben meinst, merkt man dann sehr schnell, dass die vermeintlich kostenlosen Free-to-Play-Games ja im Kern aber eigentlich Freemium-Games sind. Ne? Also die sind kostenlos am Anfang, um den Einstieg zu erleichtern, um dich erstmal, dich anzufixen, richtig, um dich da dran zu gewöhnen an das Spiel. Und dann kommst du irgendwann an Mauern, wo du nicht durchbrechen kannst, wo dich irgendwas im Spiel behindert, oder wo die Gemeinschaft mit anderen, wenn du mit denen zusammenspielst, sozialer Druck erzeugt wird, sodass du den Wunsch hast, mit anderen gleichzuziehen, bestimmte Dinge kosmetischen Charakters, das nennt man dann Skins, also einfach nur optische Veränderungen von deinem Erscheinungsbild im Spiel, vom Avatar, oder neue Ausrüstungsgegenstände, oder einfach eine Beschleunigung vom Spiel zu bekommen. Da gehen wir im Nachhinein auch nochmal genauer drauf ein. Ja, jetzt bin ich raus.
Das macht nichts. Wir waren bei Dark Patterns gestartet.
Genau.
Genau, und haben uns beide jetzt ein bisschen verlaufen.
Also als schönes Beispiel, das ist schon etliche Jahre her mit einem Jugendlichen, der hat mir dann mal irgendwann gebeichtet, dass er in einem Spiel World of Tanks auf dem Smartphone nicht erkannt hatte, dass er digital gerade Güter gekauft hat. Das war für ihn am Anfang nicht erkennbar gewesen. Also man muss wissen, dass seine SIM-Karte für Ausgaben mit gekoppelt war an die SIM-Karten der Eltern. Und alles, was er da drin ausgegeben hat, wurde bezahlt über die Eltern, die Telefonrechnung von den Eltern. Und das kommt aber verzögert, diese Ausgaben. Das heißt, man hat das nicht gleich gesehen. Du kriegst ja nicht jeden Tag eine Rechnung und nicht jeden Tag einen Hinweis darauf. Also, wenn ich jetzt was einkaufe auf meinem Handy, bekomme ich sofort einen Zahlungsbeleg. Ja, wenn er das aber natürlich einkauft auf seinem Handy, das Kind, hat eine eigene E-Mail-Adresse, dann geht das ein bei ihm im E-Mail-Klienten. Dann kriegt er einen Hinweis darüber über Google, dass er was gekauft hat. Wenn du allerdings da gar nicht reingehst, sondern hast das stumm geschaltet, dein Google-Mail-Klienten, dann interessiert dich das ja. Du kriegst ja gar nicht mit, dass da überhaupt irgendwas gerade passiert ist, dass es einen Bezahlvorgang gab. Weil kein Kind guckt heute in seinen E-Mail-Klienten rein. Nee, das stimmt nicht. Aber ich sage mal, weit über 90%, 95% tun das nicht. Ich kenne Kinder, die gucken E-Mails an, aber es sind wirklich wenige. Und der hat damals auf eine Schaltfläche geklickt, hat gedacht, er bekommt jetzt einfach nur diesen Gegenstand, irgendeinen neuen Panzer, irgendeinen neuen Ausrüstungsgegenstand. Und da kam am Anfang wohl auch mal eine Meldung, aber er hat sie nicht gelesen, was da stand. Das ist genauso, wie wenn du Nutzungsbedingungen abklickst. Ja? Und hat dann einfach auf Weiter geklickt und dann hat er den Gegenstand gehabt oder gesagt, oh, das ist ja easy, dann mache ich doch gleich mal weiter. Und dann hat er immer weiter geklickt und hat die bekommen. Er hat gedacht, er tauscht jetzt gerade ein gegen In-Spiel-Währung. Aber in Wirklichkeit gab es einen Transfer, eine Umwandlung von In-Spiel-Währung gegen harte Währung, die du dann wirklich auch einzahlst und überweist. Und am Ende hatte er was gehabt zwischen 500 und 600 Euro, was die Eltern bezahlen mussten. Das ist natürlich dann ein Problem gewesen und er selber musste es dann bei seinen Eltern über einen langen Zeitraum abarbeiten und abzahlen. Also wie es halt für Kinder möglich ist, heute etwas zu machen. War für ihn natürlich sehr lehrreich gewesen, aber auch sehr schmerzvoll und du kriegst das Geld dann auch nicht mehr zurück. es gibt wohl Möglichkeiten, dass man sagen kann, ja, mein Kind ist minderjährig, hier sind größere Beträge abgebucht worden, wir möchten gerne, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Ich hatte keine Ahnung, dass das passiert. Aber dann brauchst du natürlich auf der anderen Seite auch einen verständigen Geschäftspartner, der das einsieht, dass das hier Vorgänge sind, Bezahlvorgänge, die eigentlich nicht gewünscht waren. Das Problem ist nur, das, was du vorhin gesagt hast mit den Dark Patterns, genau das soll aber ausgelöst werden. Mhm. Das ist das Ziel von dem Entwickler, teilweise auch von dem Store-Inhaber, in dem Fall Google oder Apple oder Microsoft, dass du das tust. Also manchmal ist es schon schwierig nachzuvollziehen, kaufe ich jetzt? Was kaufe ich denn jetzt? Kaufe ich jetzt mit In-Spiel-Währung? Habe ich das erwirtschaftet im Spiel? Oder wird jetzt getauscht gegen harte Währung? Also es muss für mich klar erkennbar und transparent sein. Für das Kind war das nicht erkennbar. Für einen Erwachsenen wäre das leichter erkennbar gewesen. Also hier merkt man auch, dass das ganz stark entkoppelt werden muss. Nummer eins, transparenter sein muss, aber auch für die Eltern leichter einstellbar, dass genau das gar nicht erst per Zufall oder per Fehlbedienung passieren kann. Ja, die eine Seite ist eben, dass du wirklich harte Währung eintauschen kannst. Perfide ist aber auch, wenn du was untergeschoben bekommst, nämlich sowas wie Werbung. Also darüber kann man sich ja auch finanzieren. Ich brauche gar nicht mehr In-App-Käufe anbieten, obwohl ja das Thema heute von dem Podcast In-App-Käufe sind. Aber wir müssen auch auf andere Bezahlmethoden eingehen oder wie können Entwickler auch Einnahmen generieren. Dazu gehört natürlich auch Werbung. Werbung für sich selbst, Werbung für andere Apps. Und da ist natürlich das Problem, dass du, besonders für Jugendliche, dass du nicht vorhersagen kannst, welche Werbung wird denn eingeblendet. Es könnte ja auch Werbung eingeblendet werden, die nicht spielrelevant ist, sondern die auf Produkte oder Dienstleistungen von Dritten eingehen, wo ich gar nicht will als Elternteil, dass mein Kind das sieht. Und das kannst du nicht regulieren, das kannst du nicht einstellen. Das Einzige, das Höchste der Gefühle, was ich gesehen habe, was du in Spielen einstellen kannst, dass, und das ist nur auf den Datenschutz bezogen, dass keine personalisierte Werbung angezeigt wird. Das wäre in dem Umkehrschluss zwar datenschutzfreundlich, aber gleichzeitig problematisch, weil ja dann eben die App nicht mehr erkennen kann durch die Daten, dass du ein Kind bist und da dir auch mit Werbung angezeigt wird, die nicht mehr für Kinder gedacht ist, sondern für Erwachsene. Also hier hast du ein ganz großes Problem in der Richtung. Wie wird Werbung angezeigt in solchen Spielen? Also gängige Praxis ist, entweder du hast permanent Werbung, die unten im unteren Drittel oder im oberen Drittel angezeigt wird, oder Vollbildschirmwerbung, die du entweder komplett ansehen musst, die auch nicht wegklickbar ist, oder aber die du nach einer bestimmten Zeit wegklicken kannst oder auch gleich wegklicken kannst. Aber das meiste ist gebunden an eine bestimmte Zeit, weil du dir ansonsten den Artikel nicht bekommst, ja, oder das nicht beschleunigt wird, der Spielablauf. Oder du kannst ganz einfach nicht interagieren, du kannst einfach nichts machen. Du müsstest rausgehen aus der Anwendung und neu starten. Manche machen das sogar so, dass die dann erkennen, dass du das gemacht hast und rausgegangen bist. Und dann wird das nochmal angeleiert. Startet
mit der neuen Werbung.
Ganz genau. Dann startet es mit der Werbung nochmal am Anfang. Ja, dann ein kleiner Tipp jetzt mal zwischendurch. Man kann sich gerne Blockada installieren als App. Das ist nicht nur ein Ad-Blocker, also um Werbung wegzufiltern, sondern das ist allgemein, um die Datenabfrage von unseren datenhungrigen Unternehmen ein bisschen zu regulieren. Also wer sich da draußen ein Xiaomi-Handy gekauft hat, und das werden wohl die meisten sein, weil die ja auch Samsung den Rang abgelaufen haben als wichtigster Smartphone-Verkäufer mit, die fragen jeden Tag sehr, sehr viel auf den Handys die Daten ab. Und das hilft sowohl bei dem Blocken von unerwünschter Werbung als auch die Abfrage von Daten, ohne jetzt Xiaomi schlecht zu machen. Wo teilweise Abfragen, wo ich mich frage, warum fragt ihr das jetzt ab? Warum? Ist doch gar nicht notwendig. Ja? Und die machen das aber permanent im Hintergrund. Dann. Google macht es ja genauso. Jetzt müsste ich allerdings erklären, und dass man das Blockada von einer externen Quelle herunter installieren muss, die sicher ist. Also das müsste man schon machen. Du findest im Play Store zwar auch Blockada, aber die Version ist stark beschnitten. Was ihr braucht, ist dann von blockada.org die App, die man dort herunterladen kann. Und das ist eine sichere Quelle. Das kann man benutzen. lasst euch von Google nicht ganz so in die Enge drängen. Es ist sicherer, aus dem Play Store herunterzuladen, weil die auch viele Filtermechanismen mit drin haben. Und das ist eine gute Sache, vor allem für den einfachen Benutzer ist das eine gute Sache, nicht von Drittquellen herunterzuladen. Wer aber jetzt in das Thema schon mit einsteigt und will sich damit beschäftigen und will Werbung mit ausblenden, dann bitte auch ein bisschen mehr datenschutzfreundlich arbeiten kann, blokada.org und da die App mit herunterladen, mal so als Seitennotiz.
Genau, lass uns mal von der Werbeseite wieder auf die In-App-Käufe zurückkommen. Wir waren bei Dark Patterns. Mhm. Was gibt's denn da für Mechanismen? Du hast ja ein paar schon so angedeutet. Also vielleicht nochmal, was kauft man denn da jetzt wirklich mit den In-App-Käufen? Du hast das aus verschiedenen Spielbeispielen zwar schon immer mal wieder erwähnt, zum Beispiel, dass da Skins zu kaufen gibt, also optische Veränderungen. Genau. Aber häufig geht's ja auch um andere Gegenstände, die man da kauft.
Also wichtig ist zu wissen, dass wenn ich In-App-Käufe tätige, muss ich immer überlegen, wo kaufe ich die Spiele, für welches Spiel kaufe ich das oder für welche Software kaufe ich das. Das, die meisten oder viele Spiele sind heute als sogenannte Games as a Service ausgelegt, die nicht auf Dauer ausgelegt sind. Also nicht, dass man die dauerhaft besitzt. Wenn ich dann In-App-Käufe dort tätige, dann sind die für einen begrenzten Zeitraum auch nur, nämlich so lange, wie dieser Service auch bestehen bleibt, sind die für mich dann relevant. Was ich kaufen kann, sind neben dem, was du schon gesagt hast, also das, was man bei Gamern Skins nennt. Das klingt ein bisschen komisch, weil ich ja übersetzt heißt das ja eigentlich Haut. Ne? Das sind optische Veränderungen des äußeren Erscheinungsbilds des Avatars, also der Spielfigur. Und das kann ja, der Avatar kann ja sonst was sein. Das kann eine menschliche, also eine anthropomorphe Form sein von einer Spielfigur, die menschlich aussieht. Es kann aber auch eine tierähnliche Figur sein. Es kann auch ein Gegenstand sein. Es kann auch ein Auto sein. Also man nennt es auch Skinnen, wenn ich zum Beispiel bei Rocket League, das ist ein Autofußballspiel. Also wer das nicht kennt, ein Spiel mit Autos, wo man Fußball spielt. Stefan Raab hat mal so ein ähnliches Modell gehabt irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei denen hieß. Der hat das dann auch in ein Stadion gehabt. Und für dieses Spiel kann ich dann neue Lackierungen oder neue Fahrzeuge kaufen. Die haben überhaupt gar keinen Einfluss auf die Spielmechanik. Keinen Einfluss darauf, wie schnell das Fahrzeug fährt. Es ist eine rein optische Sache, mehr nicht, um mich abzusetzen, um zu zeigen, ich habe etwas anderes als du. Ich habe Geld ausgegeben, um dieses Fahrzeug zu kaufen. Mir ist dieses Spiel etwas mehr wert. Ich bin kein Noob. Also ein ganz wichtiger Begriff hier ist der Begriff des Noobs. Das ist derjenige, eigentlich abgeleitet von Newbie, der Unwissende, der es noch nicht so lange spielt, der noch nicht so lange dabei ist. Und der das kauft, der ist ja kein Noob mehr, sondern der macht das ja und investiert, weil es ihm was wert ist. Das heißt, er ist ein Wissender, ein Spielender, ein Könner. Der hat schon die Skills, er hat schon die Fähigkeiten. Teilweise täuscht das aber natürlich auch. Aber das ist das, was ich damit sagen möchte, ja, dass ich dazugehöre. Das ist für die anderen natürlich ein Druck, der entsteht. Das ist nämlich die andere Seite. Wer noch Second Life kennt, das war eine Art Sozialplattform gewesen, 3D mit 3D-Chats, das gibt's heute, glaube ich, sogar noch. Es war eine Zeit lang sehr angesagt gewesen. Da war das auch sehr stark kultiviert gewesen. Das ist dann nicht ein reines Spiel gewesen, sondern eher eine soziale Interaktionsplattform. Und dort konnte man genau das auch machen. Dort konnte man sehr viel Geld ausgeben für Skins und für digitales Land, digitale Häuser, Kleidung, Schuhe oder für Funktionen. Auch das kann man in Spielen kaufen. Also neue Funktionen könnte man freischalten. Die ursprünglichste Form von einem In-App-Kauf, aber früher nannte man das nicht so, sondern nannte man das Zusatzpakete, Add-ons, Disketten, Extra-Disketten, Zusatzdisketten. Also wer noch Disketten kann, das sind diese kleinen Plastidinger, wo Daten drauf sind. Das war vor einigen Jahrzehnten, hat man sowas noch benutzt. Das war die ursprüngliche Form eigentlich gewesen. Die ursprüngliche Form ist ja, du bietest eine Demo an, damit du mal reinschnuppern kannst. Dann kaufst du das Vollpreisspiel, weil es dir gut gefällt. Und dann kaufst du Add-ons, also Zusatzinhalte, um das Spiel noch länger spielen zu können mit neuen Inhalten. Heute will man die Spieler auch so lange wie möglich am Spielen halten in einem bestimmten Spiel. Und du versuchst das so weit wie möglich auszudehnen. Das beste Beispiel dafür heute ist Fortnite. Es hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Hat Epic stinkereich gemacht, das ist der Anbieter. Nur wegen Fortnite konnte es sich Epic erlauben, den Game Store aufzumachen, weil die so viel Umsatz generiert haben damit. Was heute ein Konkurrent ist von Steam. Ganz viele Steam-Spieler regen sich auf, dass es Epic gibt. Warum auch immer. Und Fortnite ist so das Proto-Beispiel mit auch für Games as a Service. Weil das ist ein Spiel, das du installieren musst. Das ist auch Multiplattform. Das gibt's auf Smartphones, gibt's auf Konsolen, auf PC. Und du hast dort die Möglichkeit, immer weiter zu spielen. Es gibt jedes Jahr gibt's eine neue Season. Also das heißt, die Karte wird aktualisiert. Waffenmechaniken werden aktualisiert. Und du kannst selbst Geld ausgeben. Das ist mal grundsätzlich kostenfrei. Also du kannst vollkommen kostenfrei das Spiel spielen. Hat auch eine gute Spielmechanik. Ist ein sogenannter Battle-Royale-Shooter. Das heißt, 100 Leute treffen sich auf einer Karte und dann bekämpfen die sich gegenseitig und einer bleibt übrig. Also 100 gehen rein, einer kommt raus. Das ist der Gewinner. Dort gibt es meines Wissens nach kein Pay-to-Win. Also hier ist wirklich Fähigkeit, die entscheidend ist vom Spieler. Und trotzdem generieren die unglaublich viel Umsatz, indem die Spieler viel solche Battle-Passes kaufen. Battle-Pass heißt in dem Fall, dass du neue Skins bekommst, aber auch neue Emotes. Das heißt, neue Emotes sind neue Bewegungsabläufe, um zum Beispiel Leute zu grüßen oder Tänze. Das hat sich so weit ausgebreitet, die Einflussnahme aus dem Fortnite heraus, dass das in TikTok zum Beispiel große Wellen geschlagen hat, dass dort Tänze nachgetanzt werden. Aber es geht in beide Richtungen. Es geht in beide Richtungen. Also hier sieht man auch die jugendkulturelle Einflussnahme von mehreren Medien, wie sich das dann überschneidet. Ja, es gibt auch etwas, was von TikTok kommt oder von YouTube und das geht dann wiederum rein in Fortnite und wird dann dort ausgearbeitet. Genauso wie Filme oder Musik. Das findet sich dann alles dort wieder, weil das alles sehr schnelllebig ist und dann bringst du das dort mit rein. Und damit es immer frisch bleibt, es ist kein Zwang da, das zu kaufen, aber ganz viele Jugendliche geben Geld aus, mindestens einmal, um sich einen Skin zu kaufen, also das Erscheinungsbild abzuändern. Viele Sachen kann man auch erspielen davon, aber es dauert einfach länger. Und wenn du das gleich haben möchtest, dann musst du halt Geld ausgeben. Also du kannst ja sogar heute bei Penny und Co. kannst du dir Fortnite-Karten kaufen. Eine sogenannte V-Bucks ist das dann, das ist denn die Spielwährung, ja. Also du kaufst, gibst Geld aus, hast dann V-Bucks, die In-Spielwährung von Fortnite und darüber kannst du dann die Skins mitkaufen. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen sehr, sehr angesagt. Also ich kenne sehr, sehr viele, die das auch machen. Also ich kenne ein Kind, das sagt, es hat schon mehrere hundert Euro ausgegeben dafür, wo dann auch das angesparte Geschenke von Omas und von Opas und sowas, das wird dann investiert in Fortnite. Na, wenn ich denen dann mit denen rede und sage, oh, ist euch klar, dass Fortnite irgendwann mal die Server abgestellt werden, wenn das nicht mehr gewinnbringend arbeitet, weil es dann uninteressant ist, weil es was Neues gibt, was nicht mehr gespielt wird, dann werden die Server abgeschaltet und dann ist Fortnite weg und es gibt keine Standalone-Variante, kein Offline-Singleplayer-Modus, was ja auch keinen Sinn macht bei Fortnite. Das ist halt Multiplayer online. Und dann ist alles, was du gekauft hast, ist dann weg. Und dann hast du hunderte Euro ausgegeben für deine tollen Skins und für deine ganzen Tanzbewegungen und Moves. Aber es ist einfach weg. Also das muss einem auch klar sein, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Lehraspekt, den, denke ich, Eltern hier ihren Kindern mitgeben müssen, dass sie sich über die Dauerhaftigkeit von digitalen Gütern unterhalten. Ja, also dass man deswegen, also es ist auch schwierig zu verstehen am Anfang, wie lange ist dieser Service, wie lange lebt der? Was ist das für eine Prognose? Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange es dir geben wird. Vielleicht laufen die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, ich kann es nicht sagen. Ja.
Vielleicht können wir ja da zu digitalen Gütern auch nochmal eine extra Folge machen. Lass uns mal jetzt bei den Dark Patterns bleiben. Also wir hatten gerade so die, du hast die Spielewährung angesprochen. Da gibt's ja auch so ein damit verbundenes Pattern für mich. Und zwar diese Mechanik, dass es oft ganz viele, also mehrere ineinander verschachtelte Spielewährungen gibt innerhalb des Spiels. Ja. Was eigentlich dazu führt, dass verschleiert wird, wofür der tatsächlich und wie viel Geld ausgegeben wird. Hm. Ja, also ich kaufe für echtes Geld irgendwie Münzen und die tausche ich dann irgendwie in Diamanten und die tausche ich in Diamantsplitter und dann kaufe ich irgendwelche Packs, wo ich irgendwelche schrägen Kombinationen aus allen drei Währungen habe,
ja,
wieder für echtes Geld.
Ja.
Und für das, was ich tatsächlich kaufen will, irgendwie ein besonderes Schwert oder so, brauche ich dann halt eine Kombination aus diesen Währungen, die dann auch immer so gestückelt sind, dass es nie wirklich sinnvoll aufgeht, sodass man immer wieder dazu genötigt wird, Sachen dazu zu kaufen. Da sind ja schon echt ganz schön viel Tricks in dieser Kiste. Was gibt es denn dann noch für Patterns darüber hinaus?
Das Schöne ist, wenn du da die Sachen mischt miteinander, ne, du hast dann die Ingame-Währung, das, was du eben gesagt hast, Coins, Gold-Coins, Diamanten, Splitter oder sonst was, klingt alles nett und das klingt alles sehr glänzend und wertvoll, aber es sind ja nur Worte. Und diese Worte, die kannst du auch oft im Spiel selbst erwirtschaften. Das geht, aber nicht mit allen. Es gibt dann eben Sachen, da kannst du vielleicht nur Splitter erwirtschaften, aber nicht die Diamanten oder irgendwelche anderen Edelsteine. Die kannst du nur kaufen. Du kannst dann aber bestimmte Sachen im Spiel kaufen mit Splittern, aber du kannst die nicht kaufen, oder du hast ja keine Diamanten, um vielleicht höherwertige Sachen zu kaufen oder Diamanten zu zerlegen und daraus Splitter zu machen, um dann das zu kaufen. Das heißt, für dich wird es immer ein größerer Anreiz sein, mehr In-Spielwährung zu erwirtschaften, schnell, indem du ganz einfach nur einen Klick machst. Ja, einfach irgendwo drauf tippst und sagst, mir reicht's jetzt. Ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt hier noch Ewigkeiten zu grinden. Also das heißt, immer wieder die gleichen Tätigkeiten zu machen, um die In-Spielwährung zu erwirtschaften, sondern ich gehe jetzt den kürzeren Weg, ich gebe jetzt mal 5 € aus. Das tut mir doch nicht weh. 5 €, meine Güte, ja, das habe ich nächste Woche wieder drin, das gebe ich jetzt aus. Und dann mache ich das einmal und dann kann ich genau diese eine Sache, diesen einen Gegenstand, diese eine Waffe, die eine Axt, den einen Schuh, die eine Kleidung, das Schild oder was weiß ich, oder die Haare, das kann ich jetzt modifizieren, kaufen und dann komme ich weiter im Spielverlauf und dann schaue ich mal weiter. Ja, das ist eine sehr, auch oft spontane, situative Entscheidung, das zu machen. Ja. Also ich glaube nicht, dass die meisten lange dann davor sitzen und überlegen lange sollen. Das ist ja genau das mit den Dark Patterns. Ja. Die wollen ja darauf hinaus, dass das eher eine emotionale, schnellere Handlung ist und dass du nicht lange drüber nachdenken kannst, sondern dass du das machst. Ein schöner Mechanismus in dem Zusammenhang ist, wenn Druck aufgebaut wird über Zeit. Also wenn dir zum Beispiel wieder angeboten wird, du kriegst In-Spielwährung, aber die kostet dich 75% weniger Echtgeld, wenn du es innerhalb von der nächsten Stunde kaufst. Ja, nur da. Und es kommt nie wieder. Das ist nur da. Es ist gelogen. Das stimmt natürlich nicht, dass es nicht wiederkommt. Aber für dich entsteht ein Druck. Der Druck, jetzt sofort zu kaufen. Ein Zeitdruck, ein Selektionsdruck. Du musst das jetzt machen. Und dann fängst du schon an zu überlegen. Und dann ist natürlich der Handlungsdruck, das zu machen und die Bereitschaft, das zu tun. Ja, dieses Rabattdenken, das du auch hast, auch wenn du normal einkaufen gehst in der Stadt, und du siehst irgendwo ein Rabattschild, da gibt es schon lange Untersuchungen dazu, dass das was in deinem Gehirn auslöst, nämlich dieses Jägerding. Ja, ich bekomme jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt handle, mache ich einen besonders guten Deal, ein besonders gutes Geschäft. Muss ich es jetzt machen. Ich muss es jetzt machen, nicht später. Es ist nur jetzt möglich. Und dann machst du das. Eher. Also es geht um Wahrscheinlichkeiten. Für die ist das nur eine Wahrscheinlichkeitenfrage, die das programmieren. Ne? Für die ist es nur eine Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich das jetzt online stelle und ich mache diesen Zeitdruckmechanismus mit rein, dann werden wahrscheinlich so und so viele Leute eher drauf anspringen und dir Realgeld geben. Also für die nur ein reiner rechnischer Faktor ist das.
Genau, das heißt, dass sich quasi der Wert der Gegenstände, die ich da kaufe, also der Spielwährungen, sich ständig verändert. Ne? Also es gibt neue Angebote, es gibt neue Packs, die anders zusammengestellt sind zu einem anderen Preis, dann irgendwelche Rabattvorschläge. Zeitliche Muster. Also ich habe von Sachen gelesen, ich kenne das selber nicht aus Spielen, aber eben eher so Belohnungssysteme, die mich dafür belohnen, wenn ich in einem bestimmten Rhythmus sozusagen in das Spiel komme. Zum Beispiel täglich, ich werde dann auch mit Push-Nachrichten dran erinnert, wenn ich das nicht abgeschalten habe. Und wenn ich das besonders oft hintereinander mache, dann kriege ich nochmal irgendwas Besonderes. Ne? Wenn ich zum Beispiel 30 Tage hintereinander jeden Tag in dem Spiel war, dann kriege ich irgendwas, irgendeine Ressource oder was in dem Spiel, an was ich sonst gar nicht rankomme.
Ja, das macht natürlich am Anfang Spaß. Wenn du das Spiel neu spielst, hast du Freude am Spiel und du freust dich darüber, dass das Spiel auch mit dir kommuniziert und dir sagt, spiel mich doch. Mhm. Weil du spielst es ja doch gerne. Und das heißt, du hast da auch Freude dabei, wenn dich etwas, was du gerne machst, daran erinnert, dass du etwas gerne machst. Also gehst du am Anfang freudig rein. Aber aus dieser Freude wird schnell, weil diese Erinnerungen, die kommen andauernd. Also bei mir löst das dann als Gamer eher, ich bin genervt. Ja, wenn es dann andauernd passiert. Und das ist aber nicht nur auf Spiele begrenzt. Mein Beispiel wäre hier zum Beispiel Filmora. Also ich benutze Filmora, um zum Beispiel ein Video zu schneiden auf dem Smartphone. Und damit du immer wieder dort reingehst und dich mit der App beschäftigst, um dort auch In-App-Käufe zu tätigen, erinnert dich die App immer wieder dran, dass du gerade ein Geschenk bekommen hast, irgendeinen Bonus oder dass du jetzt gerade ein bestimmtes Paket kostenlos bekommen kannst oder aber, dass es was kostet. Also du wirst mit Nachrichten im dreitägigen Rhythmus wirst du dann geflutet. Und das machen bei mir dann Apps so lange, bis ich die stumm schalte. Wer das nicht weiß, jede Nachricht, jede App kann stumm geschaltet werden. Da ist also keine Benachrichtigung mehr kommen. Also da draußen, ihr müsst das nicht erdulden, dass eure Apps euch die ganze Zeit zuspammen mit Nachrichten. Wer das nicht weiß, unter Android einfach runterziehen, ins Benachrichtigungszentrum reingehen, also da, wo die Nachricht auftaucht, dort mal länger drauf gedrückt bleiben oder erweitern und dort steht dann schon da, darf benachrichtigen oder es steht nur so ein kleiner Schieberegler da, Benachrichtigung und das einfach deaktivieren und schon bekommt man diese Benachrichtigung nicht mehr und damit ist auch schon ein wichtiger Zeitdruckfaktor nämlich weg, diese Benachrichtigung, die sind dann weg. Ja, da liegt es nur noch bei mir, dass ich entscheide, wann ich da reingehe, wann ich das ansehe und nicht die App, die mich daran erinnert, ich soll das jetzt machen, ich muss das jetzt machen.
Genau, und dann gibt es ja auch noch diese sozialen Muster oder Patterns. Also dass man typischerweise natürlich in Multiplayer-Spielen, wo ich also mit einer Gruppe von Leuten unterwegs bin, es gibt da diesen Clans-Begriff, also wir gehören zusammen und wir machen und müssen dann natürlich auch zusammen online sein, verabreden uns auch zu Terminen. Mhm. Und es entsteht auch sozialer Druck durch meine Mitspieler. Ne?
Ja. Also ich habe mich auch wieder mit Kindern darüber unterhalten, die viel Brawl Stars gespielt haben. Das ist ein sogenanntes MOBA auf dem Smartphone. Ein Mobile Online Battle Arena Game, oder Multiplayer Online Battle Arena Game, wo Leute sich in einer Arena treffen und dann gegeneinander kämpfen. Alles schön aufbereitet, kindlich, mit Zeichentrickgrafik. Und dort ist das jetzt erst aufgetreten, dass das Problem, dass der Hersteller eine neue Figur eingeführt hatte. Das ist ein anderes Thema, da will ich gar nicht hin. Aber trotzdem Brawl Stars, das ist wichtig. Und zwar haben die, wenn du dich verabredest zu kämpfen untereinander, nutzen die viel Discord. Ja, Discord ist eine Chat-Plattform oder eine soziale Plattform, wo Gamer sich treffen, um sich abzusprechen und gegeneinander dann zu kämpfen. Einfach so eine Organisationsplattform für Gamer am Ende. Die ist ein bisschen ins schlechte Licht gerückt worden, weil sich dort auch Rechte tummeln, sicherlich auch andere Gruppen und dann darüber chatten. Ja. Aber Gamer nutzen das und vor allem der Ursprung war auch eigentlich im Gaming-Bereich drin gewesen. Und auf jeden Fall treffen die sich dort und wenn du dann dort mitmischen willst, kannst du in bestimmte Clans teilweise erstmal nur mit einer Bewerbung reinkommen. Also du musst dann richtige Bewerbung dann dort schreiben. Und Nummer zwei, du brauchst eine bestimmte Levelanzahl. Wenn du die nicht hast, Also du sagst dann, die fragen dich richtig, welchen Level bist du? Ich bin nur 24.000, wir nehmen aber nur 30.000. Sagen die, brauchst du gar nicht bei uns ankommen. So, dass Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, dort mit reinzukommen. Also mal abgesehen davon, dass Kinder sich in Discord sowieso nicht mit anderen treffen sollten, um dann dort sich zu organisieren und dann gegeneinander zu spielen, aber de facto machen sie es, ja, weil nicht drauf geguckt wird, war das für die Kinder und für die Jugendlichen natürlich äußerst frustrierend, ist das. Ne? Die haben schon einen hohen Level, aber sie können trotzdem nicht mitmischen, weil sie eben noch nicht so weit sind. Und jetzt kommt das, was ich vorhin ausgeblendet habe. Du kannst nämlich dein Level dann auch durchaus erweitern, indem du dann Spielfiguren kaufst, die mehr Fähigkeiten haben und schneller zum Sieg führen, weil dann steigst du ja schneller im Level auf. Und da haben sie wohl irgendeine neue Spielfigur eingeführt und die haben sich dann einige gekauft, die eigentlich Anfänger sind und sind unglaublich schnell gelevelt dadurch, also sehr schnell aufgestiegen. Und die dürfen dann von einmal dort mitspielen mit den anderen Gruppen, weil sie eben diesen Level haben. Aber eigentlich sind die gar nicht so erfahren und die haben auch nicht, es ist ja auch ein gewisses taktisches Vermögen, das du dir aneignest, wenn du das lange spielst. Und da haben die sind so genervt dann darüber, dass die das Spiel nicht mehr spielen, dass sie dann aufhören, das Spiel zu spielen. Was gut ist, wie ich finde, ja, weil das sowieso dann vollkommen daneben ist, wenn solche Spielmechaniken eingeführt werden, die ja nicht wirklich nicht Spielmechanik sind, sondern hier geht es ja nur ums reine Geld verdienen am Ende. Ja, das ist einfach nur eine Möglichkeit, nochmal einen Dollar von dir abzudrücken. Ich weiß gar nicht, wie viel die Spielfigur kostet, aber sie muss wohl teurer sein, also dass es sich nicht einfach ein Kind oder ein Jugendlicher so einfach kaufen kann. Ich kann aber auch nicht gerade sagen, wie die heißt, die Figur. Ist auch unwichtig.
Wir haben uns an dieser Stelle entschieden, den Podcast in zwei Teile zu teilen, weil es doch ein bisschen länger geworden ist. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit Brawl Stars, den darin verwendeten Spielermechaniken und den Lösungsansätzen. Wie schützen Eltern ihre Kinder davor, in Spiele unnötig Geld auszugeben? Ja, damit endet der erste Teil und wir sehen uns wieder im Teil 2 von Messer, Gabel, Schere, Klick. Tschüss!